Football is entertainment. Football is tough. Football is sex, baby.
Ladies and gentlemen, please welcome the Dresden Monarchs!
Und damit begrüße ich euch alle hier zum Monarchscast, dem offiziellen Podcast der Dresden Monarchs. Ich begrüße unsere Hörer und ich begrüße Markus. Grüße.
Grüße euch alle da draußen vor eurem
Endgeräten. Ganz schön oft Grüße gesagt.
Ja, irgendwie schon. Aber mit Wortdopplung und immer wieder alles wiederholen, das können wir ja richtig gut, diese Wiederholung wiederholen.
Das ist richtig. Ja, Leute, was haben wir heute für euch? Wir haben einen Gast.
Den ihr alle mittlerweile gut kennen solltet.
Richtig, eine richtige Quasselstrippe, so wieder ein sehr langes, aber interessantes Interview geworden. Aber vorher, bevor wir dazu kommen, ja, haben wir noch ein paar kleine News für euch, die wir erstmal abarbeiten.
Bevor wir heute aber über das Adlerspiel reden mit unserem Gast, wollen wir da erstmal noch eine Woche weiter gucken. Da steht nämlich mal wieder ein Auswärtsspiel vor der Tür und zwar geht's nach Potsdam. Und da haben uns die Jungs, Philipp und Nico, gesagt, wenn ihr Bock habt, da mitzufahren, müsst ihr schnell sein, sind nämlich nur noch wenige Plätze frei. Im großen Bus geht's nach Potsdam. Da war ja dieses Jahr alles ein bisschen schwierig, was die Platzanzahl geht, aber ich habe jetzt gesehen, im letzten Heimspiel oder so, da hatten die auch über 3000 Zuschauer, also Platz scheint dort zu sein.
Ja, da scheint es dann doch wieder so zu gehen. Ja, natürlich ist das jetzt keine Garantie, Punkt der Aufnahme und Punkt der Infos der Jungs, ob jetzt noch Platz im Bus ist. Da die Folge erst Donnerstag rauskommt, fragt einfach nach, meldet euch bei Philipp und Nico. Und ja, bei Instagram und Facebook ist
richtig
Dresden Auswärtsfahrten.
Genau. 30 Euro kostet das Fahrticket mit dem Bus hin und zurück plus Eintrittsticket dort. Ja, so, das müsstet ihr berappen, wenn ihr mitfahren wollt. Ansonsten, wenn ihr keinen Platz mehr im Bus kriegt, fahrt selber hin. Wir sind eine große Runde dann und das wäre natürlich geil, wenn wir als riesen Monarchs Trupp dort ankommen. Ich habe auch schon gelesen, es soll wieder eine Choreo geben.
Ja. Irgendwas mit Rettungsdecken war da, glaube ich.
Mit goldenen Tafeln und Rettungsdecken ist wieder angedacht. Irgendwie sowas, ja.
Genau. Aber da könnt ihr auch gerne mal bei Facebook, gibt es die Dresden Monarchs Fans als Facebook-Seite. Dort könnt ihr euch ja auch mal umgucken. Da wird das nämlich immer besprochen, was so gemacht wird.
Korrekt. Weiter geht's mit dem Football- und Cheerleader-Summercamp, was in den Sommerferien, die ja jetzt beginnen, wieder ansteht. Das findet statt vom 29.07. bis zum 2.08., also in der letzten Ferienwoche sozusagen, immer von täglich von 9 bis 15 Uhr. Was müsst ihr machen, wenn ihr bzw. eure Kinder dabei sein wollt?
Warum fragst du das unsere Hörer? Was müssen wir denn da sagen?
Ach so, Erik, erzähl den Hörern mal.
Du hast mich das gefragt. Okay, verstehe. Nee, also ihr müsst euch da anmelden. Also da geht es jetzt nicht einfach nur darum, einfach vorbeizukommen, um reinzuschnuppern, sondern das ist schon, weil die Plätze halt begrenzt sind, ne? Die muss die Leute alle irgendwie unterkriegen. Also man meldet sich an und zwar bis zum 14.07. ist die Frist. Und zwar könnt ihr das machen unter einer E-Mail info@dresden-monarchs.de. Dort ja, schreibt ihr hin, dass ihr Interesse habt. Und das kostet 45 Euro, wenn man den Ferien- oder Dresden-Pass hat und ohne diesen Pass dann 55 Euro die Teilnahme an einer ganzen Woche Summercamp.
Richtig wichtig ist noch zu erwähnen, das ist für eine Altersgruppe von 7 bis 14 Jahren. Wenn eure Kids da reinpassen, dann schickt sie doch mal hin.
Also morgens, du darfst leider nicht mitmachen.
Tut mir leid. Ja, aber von der Körpergröße her falle ich da rein. Geht das?
Ja. Das passt. Fällt nicht auf.
Sehr schön.
Und dann gibt es noch was ganz Neues, Besonderes im Monarchs-Kosmos. Und zwar die neue Webseite www.monarchsfotos.de. Da könnt ihr Fotos kaufen. Und die euch drucken lassen auf verschiedene Dinge. Also man kann sich das als Poster bestellen, auf eine Leinwand gedrückt, als Acryl-Postkarte oder so einen geilen Alu-Ding da.
Alu-Diabond-Rahmen.
Du bist ein Diabond-Rahmen.
Ja, ich drück wenigstens nichts auf eine Leinwand, so wie du es gerade gesagt hast. Das druckt man auf eine Leinwand. Unfassbares Zeug hier. Ihr könnt euch aber auch ganz einfach das Bild runterladen. Kostet auch ein bisschen Geld, weil der Fotograf, Jörg Meissner heißt er übrigens, natürlich auch für seine Arbeit bezahlt werden möchte. Das ist ja völlig logisch. Guckt es euch mal an. Wir packen es euch hier mit in die Shownotes, wo er die Bilder herkriegt demnächst. Ja, und dann habe ich schon wieder Ja gesagt. Der Erik reißt mir einen kleinen Kopf ab, so wie er guckt. schauen wir doch mal. Wir haben es euch ja angekündigt, wir wollen auch mal über die Adler reden. Und ihr habt ja gelesen, es ist wieder kein geringerer als Roman Motzkus bei uns zu Gast. Und wie wir den jetzt schon wieder zu uns in den Podcast gelotst haben, das sagt euch der Erik.
So, wir haben heute einen anderen Gast, den wir, als wir eigentlich geplant hatten. Da hat es aus technischen Schwierigkeiten leider nie ganz funktioniert, aber wir haben den Scheinwerfer angemacht, das R in die Wolken geworfen. Und wenn der deutsche Football Hilfe braucht, da ist er da, der Roman, denn das R in Batman steht für Roman. Grüß dich, Roman Motzkus.
Also das ist meine Anmoderation, die ich auch noch nicht gehört habe. Ja, dann nehme ich das gerne an und sage danke, ihr beiden Robins.
Schön. Ja, wunderbar. Herzlich willkommen auch von mir. Und Erik, eine sehr schöne Anmoderation. Ich hätte es nie besser machen können, würde ich sagen. Ich bin stolz. Ja, der Erik hat es ja schon gesagt, eigentlich war ein anderer Gast geplant. Schade, dass es nie geklappt hat, aber ich denke, wir haben sehr, sehr gute Vertretung gefunden. Und ja, einen besseren als über die Adler zu sprechen, werden wir wohl kaum finden. Und da haben wir ja auch schon ein sehr gutes Thema, über das es heute gehen soll. Ne? Die Preview der Berlin Adler steht halt als Hauptüberschrift über dieser ganzen Folge. Aber bevor wir dazu kommen, gibt's ja auch bei dir mal wieder neue News, Roman. Wir haben mit dir schon mal über eine Buchvorstellung oder über ein eigenes Buch geredet. Wir haben beim letzten Mal, glaube ich, über die Hall of Fame relativ lange geredet. Heute werden wir mal über deinen eigenen Podcast relativ lange reden.
Ja, das ist Fortsetzung, kann man sagen. Ne? Aus den Themen, die du gerade eben schon angesprochen hast, hat sich eigentlich ergeben, dass es jetzt einen GFL Legends Podcast gibt. Ich wurde angesprochen vom AVD und auch von der GFL. Aufgrund dadurch, dass es im vergangenen Oktober die offizielle Hall of Fame des deutschen American Football ins Leben gerufen wurde. Das war ja vorher ein Fanprojekt. Und da durfte ich ja schon relativ früh im ersten Jahr gleich mit nominiert werden und wurde auch gewählt. Das fand ich eine sehr, sehr riesengroße Ehre. Und deswegen fand ich es auch jetzt im Moment gerade wieder eine wahnsinnsgroße Ehre, dass der AVD und die GFL mich angesprochen haben, ob ich das machen könnte, ein bisschen über die guten alten Zeiten zu reden. Und da ich jetzt gerade mal überlegt habe, wie lange ich wirklich schon dabei bin, das sind über 35 Jahre inzwischen, die ich im deutschen Football mich tummel. Und da haben sie dann gesagt, so, dann mach du das mal bitte. Und die große Ehre, die ich dabei habe, ist wirklich mit ehemaligen Mitstreitern, ehemaligen Gegnern und Leuten drumherum zu sprechen, die sich halt im deutschen Football ein bisschen berühmt gemacht haben oder bemüht haben, den Football nach vorne zu bringen. Die ersten beiden Folgen waren schon sehr interessant und lustig. Die findet ihr natürlich auch bei den üblichen Podcast-Dealern. Und das waren mit Markus Becker und Werner Hippler, zwei Jungs aus Nordrhein-Westfalen, die den deutschen Football doch, glaube ich, schon relativ maßgeblich geprägt haben. Also Markus in der allerersten Phase, wo es darum ging, erstmals international zu spielen. Und bei Werner, das ist eine super Geschichte. Ich habe den 1989 im Trainingslager für die Nationalmannschaft kennengelernt und da war der noch so jung und schüchtern. Ja, da war der gerade mal, ich glaube, 21 Jahre alt oder sowas oder 20 Jahre alt. Und was der für einen Weg gegangen ist, das ist, sollte man sich wirklich mal anhören. Der ist ja von Köln über San Diego, Sacramento, also beziehungsweise erst Sacramento, San Diego, Frankfurt Galaxy, dann wieder nach in die NFL zu den Detroit Lions, zwischendurch auch bei den San Diego Chargers und dann auch nach Las Vegas in die XFL mal gegangen und zwischendurch immer wieder in der NFL Europe gewesen und hat die meisten Spiele eines Spielers, nicht nur eines Deutschen, sondern überhaupt eines Spielers in der NFL Europe gespielt. Also wirklich eine Wahnsinnsgeschichte und ich kann schon so ein bisschen spoilern, es kommt jetzt in den nächsten Tagen wieder was Neues raus und da freue ich mich wahnsinnig drauf, weil das jemand ist, mit dem ich zusammengespielt habe und zwar einige Jahre. Ich sag noch keinen Namen, aber es ist jemand, der sehr erfolgreich gespielt hat, sehr, sehr viele deutsche Meisterschaften, sogar ein paar Eurobowl-Titel geholt hat und ich freue mich wahnsinnig drauf. Ich sag nur dazu, man hat uns mal Feuer und Flamme genannt, das Napalm-Duo. Also vielleicht könnt ihr da vielleicht schon mal draußen einen kleinen Hinweis haben. Der ein oder andere, der schon damals dabei war, der wird sich vielleicht erinnern. Es kommt also in den nächsten Tagen auch der nächste GFL Legends Podcast raus.
Ja, für Kenner vielleicht wissen die jetzt schon, wer gemeint ist. Also du sagst, 35 Jahre bist du dabei, da bin ich ja quasi gerade geboren. Deswegen.
Die guten alten Zeiten sind Romans Leben.
Ja, genau. Und das könnte dein Vater sein sozusagen.
Oh, ja, ja. Quasi schon, ja. Deswegen kenne ich auch die Jungs nie, die du da interviewt hast. Ich habe es mir aber auf jeden Fall schon angehört. Ja, sehr interessant von Papa erzählt von damals zu hören.
So die alten Kriegsgeschichten von damals.
How I Met Your Idols, könnte man es nennen.
Hast du da eigentlich, habt ihr da eine Regelmäßigkeit drin, wann das immer rauskommen soll?
Ja, wir wollen es einmal im Monat machen und wir wollten es erst zu jedem zweiten Donnerstag im Monat machen, damit wir rechtzeitig vor dem GFL-Bowl noch eine Folge rauskriegen. Das werden wir ein bisschen strecken müssen, beziehungsweise ein bisschen eindampfen müssen, weil es wird jetzt in den nächsten Tagen aufgenommen und dann kommt es dann immer relativ zügig raus. Also ich schätze mal, dass es spätestens Anfang nächster Woche dann online geht. Es sollte eigentlich so sein, dass wir den zweiten Donnerstag im Monat hinkriegen, aber jetzt sieht es eher nach dem dritten Donnerstag im Monat aus. Ja. Also einmal im Monat wird es kommen und es wird auch definitiv bis zum GFL-Bowl durchgezogen und dann schauen wir mal, wie es angenommen wurde und ob wir dann vielleicht auch im Winter noch ein bisschen weitermachen, weil einmal im Monat, da findet sich immer irgendjemand zum Sprechen und es gibt genug wirklich genug Leute, die in den vergangenen 40 Jahren dort oder mehr als 40 Jahren was für den deutschen Football getan haben. Das Schöne ist, ich darf mir das im Moment noch selber aussuchen. Also ich darf die Gäste einladen, ich darf habe die volle Redaktionsfreiheit. Also das heißt, was da gequatscht wird, gebe ich einfach vor. Und das ist mal eine andere Variante. Ich bin ja sehr oft zu Gast in Podcasts und jetzt bin ich mal dann der Host. Das ist eigentlich das, was ich früher schon sehr oft gemacht habe, nämlich Interviews geführt habe als Journalist, aber das ist back to the roots im doppelten Sinne und das freut mich wahnsinnig, dass wir da dann das dann auch wirklich so aufziehen dürfen und ich hoffe, dass das noch eine ganze Weile geht und vielleicht kriegt man es ja sogar irgendwann mal hin, dass wir ein bisschen engeren Rhythmus noch kriegen, wenn genug Leute da sind und sich genug Leute dran erinnern an die alten Geschichten.
Mal unter uns Podcasts und das ist jetzt auch ein Thema, was ja jetzt nie unbedingt auch aktuell auf aktuelle Ereignisse abzieht, das kannst du auch vorproduzieren.
Ich weiß,
dass man eben abends vier Leute abarbeiten.
Genau, ja, das ist ein Erik sein Wunsch immer. Ne? Der bereut manchmal, dass ich die redaktionelle Freiheiten hier alle habe und ich ihnen dann bloß die Brocken hinwerfe, mach.
Naja, nein, ich finde das schon richtig, dass man das machen kann. Ich finde es aber auch ganz gut, wenn man es trotzdem noch einigermaßen aktuell hält, weil wir reden ja über den deutschen Football und da kann man ja auch das ein oder andere, was während der Saison passiert, dann auch mit einfließen lassen. Ja, gut, das war jetzt bei den ersten beiden Folgen nicht der Fall, weil es sich da auch noch nicht ergeben hatte, weil die Saison noch gar nicht gestartet war. Und da haben wir es jetzt dann mal gezogen. Aber ich weiß, dass derjenige, der jetzt in den nächsten Wochen sozusagen mit dabei sein wird, das werden ja mehrere Leute sein, dass die dann auch aktuell was zu dem Football sagen können. Wir wollen es aber auf jeden Fall so hinkriegen. Wunschtraum wäre dann natürlich dann zum GFL-Bowl von den beiden Teilnehmern jeweils eine Legende da zu haben und dann im Dreiergespräch das zu machen.
Ja, das wäre cool.
In Vorbereitung natürlich zum Endspiel, das wäre
ja cool, dass wir dann eine Dresdner-Legende hören, kurz vorm
Spiel. Ich wollte gerade sagen, wen nimmst du da aus Dresden eigentlich?
Muss ich mal gucken. Also ich den einen oder anderen kenne ich ja, der da noch gespielt hatte. Und ich habe ja auch noch den einen oder anderen da mal gesehen, gehört. Ich könnte mir vorstellen, dass man auch den Herrn Dressler da vielleicht mal dann zunimmt, weil er muss ja nicht gespielt haben, aber der ist ja derjenige, der die Dresden Monarchs über die letzten 15 Jahre, 20 Jahre fast.
Ach, der ist bei uns auch eine Running-Back-Legende.
Ja, ja, das ist ja auch seit immer da.
Deshalb, und das könnte ich mir gut vorstellen, weil Frage ist halt natürlich dann, ob er, wenn sie denn hoffentlich dann erfolgreich spielen, dann auch bis in die Playoffs kommen und dann auch natürlich auch Richtung GFL-Bowl kommen, ob er dann überhaupt die Zeit dazu hat. Aber das werden wir sehen.
Jörg hat nie Zeit, wenn es danach geht.
Das stimmt. Und irgendjemand muss dich dann noch interviewen, ne?
Ja, das kommen wir gleich dazu, denn im Laufe des Talks, ob wir überhaupt so weit kommen. Ja, das wäre natürlich sehr schön, aber wir bleiben mal ein bisschen realistisch.
Okay.
Aber da können wir auch schon langsam so in die Richtung gehen mit den Berlin Adlern, weil wir wollen uns ja auch ein bisschen über eure bisherige Saison unterhalten. Und bevor die losging, sah es ja erstmal nach nicht so guten Vorzeichen für diese Saison aus. Ihr habt ja einiges an Trubel und Problemen vor der Saison gehabt. Also mal angefangen damit, dass eigentlich Lee Rowland ja euer neuer Headcoach werden sollte, nachdem Schuhan vollumfänglich zur Nationalmannschaft gegangen ist. Aber ja, alles kam am Ende anders. Wie kam es dazu und was ist passiert?
Das ist eine relativ lange Geschichte gewesen, weil wir haben
Zeit.
Ich meine die Entwicklung dazu. Nicht die Geschichte selber war nachher am Ende doch relativ schnell abgehandelt, aber es hat sich entwickelt, weil wir relativ früher schon mit Schuhan drüber gesprochen haben, wie es weitergeht, ob es weitergeht. Und er dann gesagt hat, auch er möchte gerne sich mehr um Nationalmannschaft und auch um Familie kümmern. Er lebt ja in Hildesheim und ist immer gependelt nach Berlin, was ein bisschen Schwierigkeiten in Sachen Kommunikation und Trainingsaufwand und so weiter gegeben hatte. Und da haben wir uns dann halt auch alle in die Augen geguckt und haben gesagt, okay, das passt schon so, wenn wir jetzt sagen, nach den 3 Jahren hören wir dann auf. Und wir hatten sehr, sehr gute Gespräche mit Lee, um dann auch weiterzuführen, weil es ist ja dieselbe Handschrift, es ist ja auch dasselbe, was wir eigentlich fortführen wollten. Nun gab es aber die Situation, dass über den Winter relativ viel im Umfeld passiert ist, aber nichts bei uns. Also das heißt, wir hatten so ein bisschen das Gefühl, wir müssen was tun. Und wir hatten ja die letzten Jahre den sehr, sehr großen Luxus, dass wir sehr erfolgreiche Jugendmannschaften haben. Nicht nur in der GFL Juniors, da spielen ja auch die Dresden Monarchs, sondern auch darunter in der B-Jugend und auch in der C-Jugend und selbst im Fleckbereich entwickelt sich das ja alles wunderbar. Und wir hatten in den letzten beiden Jahren sehr erfolgreiche GFL Juniors Teams, die jedes Mal gegen die Düsseldorf Panther bis ins Endspiel gekommen sind und dann denkbar knapp verloren haben. Das war eigentlich unsere Vorgabe, dass wir gesagt haben, wir möchten gern den Berliner Weg, der ja auch in anderen Sportarten schon mal beschritten wurde, auch gehen. Das heißt, wir wollen also unsere erfolgreichen Jugendspieler mehr involvieren. Das kam dazu, dass wir dann viel geredet haben mit dem Coaching-Staff und wir das dann nicht so gemerkt haben, dass das umgesetzt wird. Und dazu kam dann auch, dass bei uns im Vorstand einige Änderungen waren. Unser Hauptsponsor war auch unser Präsident und das war dann irgendwann zu viel für ihn. Und das war eine relativ große Firma, die er leitet, mit über 600 Angestellten. War das dann nicht mehr nebenbei noch vorstandsmäßig zu machen und dadurch gab es dann auch ein paar Wechsel in der Führungsebene und dann auch in der Mentalität und auch in unserer Strategie, die wir gehen wollten. Das heißt also, wir wollten nicht immer nur, wenn jemand ausfällt, neun Amerikaner, neun Europäer holen und die Plätze dann quasi nicht mit unseren eigenen Leuten setzen, sondern wir wollten es langfristig angehen. Wir wollen jetzt auch, und deswegen ist das jetzt für uns eigentlich die erste Saison von hoffentlich einem vernünftigen Weg und einem vernünftigen Plan, den wir gehen wollen, für die nächsten Jahre viel aus der eigenen Jugend zu arbeiten. Und das hat sich dann nicht so ergeben mit den Vorgaben, die wir machen wollten und die unser Coaching-Staff haben wollte. Weil klar, der Coaching-Staff sagt sich, ich möchte Erfolg haben, ich möchte meine Reputation weiterführen. Kann ich auch verstehen. Aber wir konnten dann nicht mehr sagen, wir machen einfach weiterhin die Tasche auf und holen uns die Leute, weil was viele Leute nicht so verstehen im Hintergrund, wenn ich mir einen amerikanischen Spieler hole, ist es klar, der muss hier irgendwie leben, der muss wohnen. Aber das gilt auch für Europäer. Und wenn ich jetzt sehe, dass einige Mannschaften doch wirklich schon mehr Europäer oder mehr Imports insgesamt im Kader haben als deutsche Spieler, dann frage ich mich immer, wo kommen die denn alle unter? Mieten in Berlin, die sind gestiegen ohne Ende. Das heißt also, ja, unter 1.000 Euro pro Person kriege ich den hier gar nicht irgendwo unter. Und ich kann den ja nicht irgendwo in der Bushaltestelle schlafen lassen. Also der muss ja irgendwo leben. Der braucht Geld, der braucht natürlich auch eine Beschäftigung und der muss irgendwas tun. Und da haben wir gesagt, nee, natürlich brauchen wir auch Amerikaner, natürlich brauchen wir auch Imports auf bestimmten Positionen. Aber wenn man sich mal unsere Offense anguckt, das sind relativ wenig Spieler, wo wir sagen, die müssen wir jetzt von außerhalb holen. Sondern wir haben einen großen Talentepool. Auf unserer Receiver-Position haben wir einen Amerikaner, ja, CJ Okpalobi, der war aber letztes Jahr auch schon da. Der ist über den ganzen Winter hier geblieben. Der hat sich hier so wohlgefühlt, der hat sich integriert, der hat sich einen Job gesucht und der arbeitet jetzt hier und spielt für uns. Wir haben mit Mailand Bacher, Max Zimmermann, Emil Drossard, wir haben, da sind viele, wirklich viele, viele gute Jungs, auch im Nachwuchs der Uderhard oder auch Ben Stahnke, das sind alles Leute, die aus unserer eigenen Mannschaft kommen. Ja? Natürlich sind die uns irgendwann mal zugelaufen aus anderen Vereinen mit 14, 15 oder 16, aber dafür haben sie dann die Entwicklung bei uns getrieben. Und was ein großes Problem ist in Deutschland oder allgemein im American Football, sind die großen, schweren Jungs. Weil davon gibt es von uns nicht so viele. Wir leben anscheinend alle zu gesund und haben nicht mehr den Ansatz, groß und schwer zu sein. Und da muss man ein bisschen aufpolstern sozusagen. Da bleibt doch nichts anderes übrig. Da muss man halt mal jemanden aus, weiß ich nicht, Finnland holen oder aus England, um das zu ergänzen. Aber das Grundkonstrukt, und das gilt auch für die Defense, wenn ich sehe, welche Jungs da spielen mit Pit Pivon oder auch, das sind alles Jungs, die wir entwickelt haben, die wir haben wollten und die wir auch halten wollen. Und da haben wir dann gesagt, okay, wir machen es anders. Und dieses anders ging dann in diese Richtung, dass wir gesagt haben, wer könnte das am besten machen? Ja, der es in der Jugend schon gemacht hat. Und da Zach Kavanaugh ja auch irgendwann mal daran denken muss, dass er vielleicht nicht unverwundbar und kein Wolverine ist, sondern mit 38, 39 Jahren auch mal daran denken muss, was kommt danach, ne? Was kommt nach dem Football? haben wir gesagt, okay, dann geben wir ihm das Zepter in die Hand mit seinem Coaching-Crew, mit seinen Leuten, die er gerne haben möchte. Natürlich haben wir auch mit den anderen Coaches gesprochen, da hieß es, nee, wollen wir nicht oder er will nicht oder sie wollen nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, dann stellen wir halt die Crew zusammen. Und dadurch haben wir jetzt einen wahnsinnig talentierten, aber auch sehr jungen Kader, den wir auch in den ersten Spielen dementsprechend ja, Lehrgeld zahlen mussten. Das muss man definitiv sagen. Das Spiel gegen Hildesheim hätten wir eigentlich nicht verlieren dürfen. Mit so einer Offense, wie wir da gespielt haben, darfst und 30 Sekunden vor Schluss den Ausgleich zu machen, darfst du eigentlich nicht verlieren. Erstes Spiel, gut, haben wir alle Lehrgeld gezahlt gegen Potsdam. Das ist ja eine andere Dimension, das muss man wirklich sagen. Und da sind aber auch ein ganz anderer Weg. Und die anderen Spiele, da haben wir jetzt mal gezeigt, was wir können. Und da haben wir auch gezeigt, was in der Mannschaft und auch in dem Team, also wirklich in dem Team, nicht nur die aktiven Spieler, Coaching-Staff, Betreuer, Medicals, Physio, Vorstand, der dahinter steht und den Weg freigibt und den Weg mitgehen möchte, dass da alles zusammensteckt. Und diese Moral, die wir da gezeigt haben, das ist das, was wir haben wollten. Wir wussten, es wird eine sauschwere Saison, weil mit einer im Prinzip verstärkten Jugendmannschaft gegen die gestandenen GFL-Teams anzutreten, das wird nicht leicht. Aber bisher, nach 5 Spieltagen, muss ich sagen, ja, ich glaube, der Weg ist richtig.
Da hast du auf jeden Fall recht. Ich meine, ihr seid quasi knapp am 4-1 vorbeigeschrammt und steht jetzt 3-2, vierter Platz in der Tabelle. Ich bin selber positiv überrascht von den bisherigen Ergebnissen. Ich hätte gedacht, also es war schwer einzuschätzen, weil man ja jetzt nur auch von außen nie so die ganz genauen Einblicke hatte. Deswegen fragt man ja auch. Ja, aber umso besser ist, dass es ja trotzdem jetzt vor allen Dingen 3 Siege in Folge. Bleibt dann erstmal so. Aber
warten wir ab.
dann nach uns Dresden kommt dann halt München. An Hildesheim könnt ihr euch dann nochmal rächen.
Mhm. Und auf jeden Fall wissen also wir jetzt, wie die spielen.
Ja, genau. Es sind einige Siege zu holen.
Ja, es ist aber auf jeden Fall, die Ansage war gewesen, Liga halten. Also das ist eine ganz klare Ansage gewesen vor der Saison. Wir wussten, dass es keine einfache Saison wird. Mhm. Dass viele Leute von außen quasi Fragen stellen oder mit den Fingern zeigen, was habt ihr denn da gemacht und wie kann man sowas nur tun? Das Gute war, wir haben wirklich in allerletzter Sekunde quasi, wo es noch ging, diese Reißleine gezogen und diesen Kurswechsel gemacht. Weil wir waren gerade in der Phase, wo wir 6 Wochen vor der Saison ins intensive Mannschaftstraining eingestiegen sind. Das heißt, bis dahin waren sehr viel Individual Trainings und Kondition, Kraft und so weiter, Koordination, Lauftrainings und so. Und da fing dann das eigentliche ja, Vorbereitungscamp dann auch an. Deswegen konnten wir da eigentlich eine ganz normale Vorbereitung noch machen und trainieren. Was ein bisschen schade war, dass wir aufgrund von ein paar Verletzungssorgen, die wir vor der Saison schon hatten, das Testspiel absagen mussten gegen Hamburg. Deswegen wussten wir auch ehrlich gesagt im ersten Spiel gar nicht, was uns erwartet. Und was mich persönlich sehr, sehr stolz macht und auch wirklich zufriedenstellt, da sage ich jetzt mal aus Sicht des Vorstandes, dass wir Moral zeigen, ja, dass unsere Mannschaft eigentlich niemals aufgibt. Wenn ich sehe, wie wir die 3 Siege geholt haben, also gegen Straubing war das ja 0-21 nach dem dritten Quarter fast. Wir biegen das Ding noch um auf 26-21. Gegen die Rebels haben wir 5 Minuten vor Schluss hinten gelegen mit, ich glaube, 21-18 und haben dann, oder 21-16 sogar, und haben dann innerhalb, obwohl die den Ball hatten, haben wir innerhalb dieser Zeit dann noch 2 Touchdowns gemacht. Gut, der letzte war eigentlich nur noch die Kirsche auf der Sahne, weil wir da einen Interception-Return-Touchdown gemacht haben. Wir hätten das Spiel auch so gewonnen. Aber da zeigt sich die Moral, da zeigt sich, dass die Mannschaft zusammensteht, dass sie auch wenn sie jetzt intern nicht alles hundertprozentig toll hinkriegen, ja, das ist auch kein Wunder, die sind ja völlig neu zusammengewürfelt, ein paar alte Spieler, ein paar neue Spieler, viele Jugendspieler, die hochgekommen sind und da auch erstmal ja, ihr Ranking dann neu setzen müssen. Das ist wie in so einer Löwen- oder einem Wolfsrudel. Ne? Du musst ja erstmal anfangen, deine Bissfestigkeit zu testen und zu sagen, wo kann ich überhaupt was mal Mund aufmachen und wo sollte ich lieber schweigen? Und diese Hierarchie dann auch in der Mannschaft hinzubauen. Aber diese Moral, die sie dann daraus gezeigt haben, das tat man sich auch jetzt wieder am vergangenen Wochenende in Paderborn, was bestimmt kein einfaches Spiel war, weil wir haben die Paderborner nicht unterschätzt, aber die sind halt auch gut in der Offense. Also das muss man sagen. Ich meine, die sind übers Feld marschiert und wir haben sie eigentlich im Endeffekt nur 2-mal gestoppt. Einmal mit einem Return-Touchdown beim Fumble und einmal mit einem ganz, ganz wichtigen Stopp im 4. Quarter. Und das zeigt sich, man kann so ein Spiel auch gewinnen, auch wenn man eine Menge Punkte kassiert. Aber trotzdem muss die Offense natürlich auch mitspielen. Und genau das hat gegen Potsdam nicht geklappt. Da war wahrscheinlich auch ein bisschen Kaninchen vor der Schlange. Die Übermacht der Potsdamer als deutscher Meister auch. Aber man muss auch eins sagen, auch da in dieser Niederlage hat sich gezeigt, da gab es kein Rumbitschen, da gab es kein Fingerpointing, da gab es kein ey, du Idiot, warum hast du das gemacht? Oder sondern war ein gegenseitiges Miteinander und aufeinander zugehen und auch danach ein offenes und ehrliches Auswerten. Und das hilft halt so einer Mannschaft, dass sie zusammenwächst und dass sie auch besser werden dabei.
Ja, du hast ja gerade schon eure Spiele selber ganz gut analysiert. Ihr habt ja auch aufgrund eurer Mentalität, sage ich jetzt mal, die ihr jetzt gehen wollt, euch dafür entschieden, aus Braunschweig den Backup-Quarterback von letzter Saison, Hendrik Scharnbacher, zu holen. Wie macht der sich jetzt so? Ne? Du hast ja schon gesagt, die ersten zwei Spiele waren ein bisschen schwierig, teilweise auch, ne, Angst vor der Schlange. Straubing ist spät wach geworden. Jetzt hat er gegen Paderborn, hat ja Zach Kavanaugh wieder selber Quarterback gespielt, ich glaube sogar die ganze Zeit. Hat das was vielleicht auch mit der noch jungen Mentalität von Hendrik zu tun oder wie kam es dazu?
Nee, Hendrik war einfach verletzt nach dem Rabbit-Spiel und wir wollten kein Risiko eingehen. Er hat sich bei dem Sieg gegen die Rebels an der Rippe verletzt und das ist natürlich für einen Quarterback immer ein sehr heikles Thema. Und dadurch haben wir gesagt, okay, zieh dich um, Backup, also Notfall-Quarterback, das geht, aber Hendrik ist unser klarer Starter. Also da muss ich auch sagen, die Entwicklung, die er in den Wochen, die er hier in Berlin ist, er ist auch fest nach Berlin gezogen, hat eine Wohnung gefunden, glücklicherweise, wo wir ihm helfen konnten, in eine Wohnung zu stellen. Und dann hat er auch diese Aufgabe, so kann man es ja wirklich sagen, angenommen und ist zu einem echten Leader auch in der Mannschaft geworden und hat da gezeigt, dass er als junger deutscher Quarterback, er wird jetzt nicht unbedingt derjenige sein, der im German Bowl, im GFL Bowl dieses Jahr MVP wird. Also das darf man jetzt noch nicht von ihm erwarten. Aber er zeigt seine Entwicklungsfähigkeit. Und ich habe mir die vier deutschen Quarterbacks angeschaut, die im Nationalmannschaftskader stehen im Moment, in dem erweiterten Kader. Und er ist der Einzige, der in der ersten Liga, in der GFL, regelmäßig spielt und gute Zahlen bringt. Und in der zweiten Liga gibt es noch jemand bei den Langenfeld Longhorns, der auch ganz gut performt. Aber diese Erfahrung, er weiß ja auch, auf was er sich eingelassen hat. Und wir wissen auch, worauf wir uns eingelassen haben. Er hat wahnsinnig Talent, er ist aber auch gewachsen in den letzten Wochen und hat gerade diese Herausforderung angenommen, derjenige zu sein, der diese Mannschaft führt. Und er ist ja selber noch nicht alt, ich glaube 23, 24 Jahre alt. Das ist halt so ein Punkt. Ich habe ihn mir auch schon ein, zwei Mal zur Seite genommen und habe mich mit ihm unterhalten und habe ihm auch genau diese Punkte dann auch nochmal aufgezeigt. Klar muss man ihm auch mal, soll man den Spiegel vors Gesicht halten und sagen, guck mal, was du da gemacht hast, das war jetzt nicht richtig. Daraus musst du lernen, das kriegst du hin. Aber da ist Zach Kavanaugh, unser Head Coach, sogar die viel bessere Person, weil er selber diese Position jahrelang gespielt hat als Quarterback. Und ich sehe meine Aufgabe so ein bisschen, vielleicht auch ein kleines bisschen Mentor zu sein und ihm zur Seite zu stehen und zu sagen, pass mal auf, Junge, ich bin ganz stolz auf dich, dass du solche Aufgaben dir zutraust, dass du sie machst und vor allem, wie er sie umsetzt. Und so eine Comeback-Siege muss man in dem Alter, in der Liga erstmal hinkriegen. Und das schaffen auch nicht alle amerikanischen Imports, die ich hier in Deutschland auf dem Feld gesehen habe.
Das ist durchaus richtig. Da muss man erstmal hinkommen. Was mich ja wirklich positiv überrascht, was aber auch durchaus wahrscheinlich ein bisschen abzusehen war, ne? Euer Running Back aus der Jugend, Crispy, also Chris Mankay, stark als Runner und als Receiver. Ich glaube, euer Top-Scorer aktuell auch. Mit, was habe ich aufgeschrieben, mit 7 Touchdowns schon. Ja, der junge Mann stellt viele Defenses vor Probleme, kann man dazu sagen.
Ja, er ist so gut im Moment, dass sogar einige der schreibenden oder sprechenden Kollegen ihn als US-Boy bezeichnen, was natürlich nicht richtig ist. Da gibt es natürlich aufgrund seiner Spielweise und auch seiner, ja wirklich auch Abgeklärtheit, die er schon hat, den einen oder anderen Vergleich. Aber Crispy ist einer, der auch schon in der Jugend, gerade da in den letzten beiden Jahren, und er könnte sogar dieses Jahr immer noch Jugend spielen, der ist ja noch U20 spielberechtigt, ist er wirklich ein herausragender Spieler und er vor allen Dingen in den ersten Wochen ist er sogar schon zu einem Leader geworden. Also nicht nur auf dem Feld, sondern auch drumherum beim Training, in den in dem Team-Huddle vor dem Spiel, nach dem Spiel ergreift er das Wort. Er ist schon eigentlich bei einer ja, Captains-Position angekommen, der wirklich das, was er kann auf dem Feld, auch moralisch und vor allen Dingen auch arbeitstechnisch einsetzt. Und er ist nicht nur in seiner eigenen aktiven Zeit unterwegs und als Running Back bei uns und natürlich auch im Receiving sehr, sehr stark, sondern er engagiert sich auch sehr stark in der Jugendarbeit. Das heißt also, er wohnt im Stade Napoleon, in unserer Trainingsstätte, da haben wir eine Wohnung eingerichtet und er ist da für die U20, für die U17, für die U14. Er geht zum Training, hilft den Leuten, entwickelt die, bringt da seine Erfahrung da schon mit ein. Und wir haben das ja auch im vergangenen Jahr schon gesehen, als er am Ende der Jugendsaison, als der Junior Bowl vorbei war, schon bei uns in der Männermannschaft gespielt hat, dass er das Zeug dazu hat. Er ist körperlich dazu absolut in der Lage, sehr, sehr ballsicher, hat noch keinen einzigen Fumble verursacht, hat sehr, sehr gute Receiving Skills, ich glaube 5 Touchdowns sogar als Receiver, 2 als Läufer und er ist tough. Also er ist wirklich tough, wenn man sieht, dass er auch bei 2, 3 Leuten, die am dranhängen, nochmal 2, 3 Yards oder 5 Yards nach vorne geschoben wird oder selber noch anschiebt und seine Offense Line dann noch dahinter kommt. Also der gibt nicht auf und das ist so einer, der trägt auch den Kopf unterm Arm und kommt zu dir in die Seitenlinie und fragt, ob alles in Ordnung ist. Also der ist richtig gut und das sind genau diese Positionen und auch diese Menschen, die wir haben wollten, wo wir gesagt haben, denen müssen wir genau diese Möglichkeiten geben. Wenn du dem jetzt einen amerikanischen Running Back vor die Nase gesetzt hättest, wäre entweder woanders hingegangen oder würde Frust schieben, weil er nicht mehr eingesetzt wird. Und ganz ehrlich, wir brauchen da keinen amerikanischen Running Back. Wir haben CJ Ogbalobi, der Receiver und Running Back spielen kann. Wir haben Niklas Stelzig, das ist auch ein sehr, sehr talentierter, guter, tougher Runner. Das heißt, wir haben eine tolle Kombination, wir können rotieren. Und wir haben eigentlich noch Patrick Oliveira, unseren brasilianischen Running Back, der ist ähnlich wie CJ letztes Jahr gekommen und auch hier geblieben. Der ist bloß jetzt leider schon eine ganze Zeit lang verletzt. Der kommt im Laufe der Saison noch wieder. Und dann sind wir wirklich auf der Running Back-Position sehr, sehr gut besetzt. Und völlig unterschiedliche Laufstile, völlig unterschiedliche Spielstile. Und alles als Moral und als Menschen, tolle Typen. Da bin ich echt froh, dass wir da so gut aufgestellt sind.
Da muss man ja schon fast froh sein, dass Zach Kavanaugh nicht mehr selber Quarterback spielt, weil der ist ja auch halb Running Back immer gewesen. Der war ja auch ja, immer der unterwegs.
Der hat immer irgendwie, ich habe das Gefühl, da hat irgendwann mal ein Hase quergeschlagen in seine Familie und geheiratet und hat da wahrscheinlich dann dieser Haken mitgebracht. Ich kann ehrlich gesagt noch nicht sagen, wer am Samstag spielen wird, ob Henrik wieder fit ist oder ob Zach wieder spielen muss. Hintergrund ist der, wir hatten noch einen zweiten deutschen Quarterback, den wir eigentlich mit in die Männermannschaft stecken wollten. Das ist Sebastian Schulze, der eigentlich unser U20-Quarterback ist. Und letztes Jahr hätte er auch schon in der noch U19-Nationalmannschaft spielen können. Hat sich leider im letzten Jahr die Achillessehne gerissen im Spiel gegen Potsdam. Und also im Jugendspiel gegen Potsdam. Und hat da dann jetzt natürlich eine relativ lange Aufbauphase wieder gehabt. Er war sogar soweit und da ist soweit. Er spielt wieder voll. Hat auch gegen Potsdam ein paar Snaps gegen die Royals in der Männermannschaft jetzt gemacht. Aber da haben wir die sportliche Entscheidung getroffen, er soll noch mehr Spielerfahrung bekommen und mehr Spielzeit bekommen. Und den haben wir jetzt praktisch wieder zurückbeordert in die U20. Und deswegen ist nicht Basti unser Backup-Quarterback, sonst würden wir mit 2 deutschen Quarterbacks rumlaufen, sondern hat Zach gesagt, okay, wenn was passieren sollte, kann ich das noch spielen. Ich sehe es ja auch bei den Trainingseinheiten, der ist fit. Also er hat es auch gezeigt gegen Paderborn, er ist fit, er kann auch den einen oder anderen Kontakt aushalten. Aber das ist eigentlich nicht unsere Philosophie und auch nicht seine Idee gewesen, da selber zu spielen, sondern das war notgedrungen. Mal gucken, wenn er fit ist, am Wochenende wird Henrik spielen. Wenn nicht, müssen wir wahrscheinlich wieder auf Sekt zurückgreifen.
Ja, es ist wild dieses Jahr mit Quarterbacks in der Liga. Siehe Braunschweig. Wir hatten ja in dem Spiel gegen uns, bei uns im großen Stadion gegen Braunschweig, standen ja quasi 3 verschiedene Quarterbacks bei Braunschweig gegen uns auf dem Platz in dem einen Spiel. Dann hatten wir jetzt gegen Kiel als Ersatzquarterback, also unser nomineller Ersatzquarterback, Marvin Schöne, genau, war zu dem Zeit in den Staaten im Zuge des Gridiron Import. Und da wurde, glaube ich, unser Tight End, unser amerikanischer Tight End.
Als Not-Not-Quarterback,
genau. Als Not-Quarterback quasi, falls es notwendig war, wäre er sonst angetreten. Ja, verrückt, was hier los ist.
Ja, ich kann ja sogar ein bisschen sagen, woran es liegt, auch warum die ganze Entwicklung auf der Quarterback-Position und auch allgemein nicht ganz so einfach ist, weil natürlich alle Leute haben immer wieder den Gedanken, ja, wir holen uns Amerikaner, dann wird das schon alles gut werden und die gewinnen uns alleine das Spiel. Ist heutzutage ja nicht mehr so. Und man muss auch sagen, die Qualität der Offense-Line und auch die Qualität der allgemeinen Spieler ist natürlich jetzt ausgedünnter. Ja, wir haben nicht nur die GFL, GFL 2, wir haben die European League of Football, damit müssen wir leben im Moment. Die suchen natürlich bei 7 Mannschaften, die sie in Deutschland haben, händeringend nach Spielern, die sie da abgreifen können. Und wenn man sieht, brauche ich euch nicht erzählen, im letzten Jahr hattet ihr ein super Angriffstrio-Quartett. Davon ist nicht mehr viel übrig geblieben, weil andere Leute das abgegrast haben. Und auch und vor allem auch in der Offense-Line. Und dadurch kommt es dann halt auch zu schneller zu Verletzungen bei Quarterbacks. Ne? Wenn die nicht richtig beschützt werden, dann ist das ein Problem. Und dieses Problem der dicken Jungs, habe ich vorhin schon mal angesprochen, Offense-Line, Defense-Line, das ist, also auf den Skill-Positions haben wir wahnsinnig gute Spieler, querbeet durch ganz Deutschland. Aber in den Lines, da fehlt es uns halt, um, sagen wir mal, 15 Mannschaften in der GFL und nochmal 7 Mannschaften in der European League of Football mit Line-Leuten auszustatten. Dafür haben wir einfach nicht genug dicke Jungs.
Ja, das stimmt. Brauchen wir eine Mastform.
Ja. Die gute alte Mastform,
Letztes Jahr hatten wir auch noch 3 andere O-Line. Also wir hatten die 2 Tschechen, die Kisilka-Brüder, die schon eine Weile bei uns gespielt hatten.
Lars Liebisch, zwischendurch aber auch in der ELF waren bei Prag.
Ja, die kamen dann wieder zurück. Jetzt haben wir Lars Liebisch, ist jetzt bei den Thundern gelandet. Da haben wir uns jetzt einen britischen O-Liner noch mit
2 sogar mittlerweile, glaube ich. 2 Briten sind noch einer dazugekommen.
Stimmt. Also auch schon immer, es gibt ja immer so Ausschreibungen dann auch im Verein, bei Social Media kommt zu einem Trainingscamps und es gibt, also so allgemein, und es gibt immer noch mal eine extra Ausschreibung, kommt zum O-Line-Training. Da suchen wir speziell Leute, und das aber auch schon immer so, also gefühlt. Also die sind immer sehr begehrt, weil die sind im Zweifel vielleicht auch ein bisschen anfällig, weil es halt eine, ja, die haben da viel zu wühlen.
Ja, es ist also die werden einfach gute Leute zu haben. Ne? Du kannst ja einen 150 Kilo Mann da hinstellen, der ist aber nicht beweglich. Du brauchst ja auch noch die Beweglichkeit, die Schnelligkeit und der Kopf muss mitspielen. Ne? Im wahrsten Sinne des Wortes, die müssen ja auch eine ganze Menge verstehen, was sie da machen. Blockschemata, ich habe eine Zeit lang Tight End gespielt, das war nicht so einfach, das von 0 auf 100 umzusetzen. Wenn da jemand Neues kommt, der vielleicht super körperliche Voraussetzungen hat, der muss aber auch noch die Komplexität des Spiels verstehen. Und das war damals bei uns noch längst nicht so, wie es heute ist. Also es ist viel komplexer geworden. Es ist viel besser geworden in der Ausbildung. Bei uns hieß es oftmals ja noch, schieb den da mal weg. Ja? Und der Linke geht zuerst, der Rechte kommt danach. Das ist heutzutage viel, viel mehr. Ne? Welche Schritte muss ich gehen und so weiter. Und diese Kombination, die hast du halt nicht so oft mit Leuten, die 1,90 Meter plus sind und 110, 120 Kilo plus sind. Und das findest du nicht so mal auf dem Baum. Okay, die kommen den Baum vielleicht auch nicht hoch, aber findest du auch jetzt nicht unterm Baum.
Die hauen den Baum um und legen sich drauf, das geht nicht
so. Genau.
Aber apropos ELF und GFL, ihr habt ja auch jemanden zurückbekommen, ein Eigengewächs. Max Zimmermann ist von den Sander zurückgekommen zu euch. Bisher eher unscheinbar. Wie ist jetzt so dein Eindruck von ihm?
Max hat nicht unbedingt nur die Aufgabe, Bälle zu fangen. Max ist einer, der eine Vorbildfunktion hat, der im Coaching-Bereich sehr, sehr gut ist. Er coacht auch die Wide Receiver bei uns. Er hat eine wahnsinnig professionelle Einstellung und deswegen sind wir sehr, sehr froh, ihn wieder zurückzubekommen. Und wenn man mal sieht, dass er auch auf dem Feld eine ganze Menge Aufmerksamkeit auf sich zieht, ohne dass er angespielt werden kann, immer, ne, ist das auch eine Variante, die natürlich auch wichtig ist. Ich meine, wir haben Max Zimmermann, wir haben Meinan Bacher, wir haben CJ, und wir haben eigentlich noch Joey Walden. Also wir haben dann quasi 2 amerikanische Receiver. Joey war jetzt das letzte Spiel oder die letzten 1,5 Spiele verletzt, konnte nicht richtig eingesetzt werden. Da kannst du auch nicht davon ausgehen, dass ein Spieler dann halt mal 10, 12, 15 Bälle bekommt. Aber er weiß ganz genau, was seine Rolle ist. Er ist der Mentor in Sachen Offense, Mentalität und Training. Und er leitet auch die Mannschaft in einigen Sachen an, zum Beispiel, was ich damals hätte mir niemals träumen lassen. Die haben jetzt nach der Auswärtsfahrt, also beziehungsweise nach der Busfahrt nach Paderborn, erstmal eine halbe Stunde Yoga gemacht. Das hat Max angeleitet, weil er auch Sportlehrer ist. Ich weiß nicht, ob ich es geschafft hätte damals, oder ob ich es gewollt hätte, aber die haben das halt angenommen, um halt auch fit zu bleiben und die körperliche Ausbildung, die körperliche Fitness und auch die körperliche Stärke ist heutzutage deutlich anders als das, was wir vor 20 oder auch 30 Jahren hatten. Da haben wir einfach gerade ausgespielt und inzwischen sind ganz, ganz viele Leute, die halt auch diesen sportlichen Aspekt und auch die sportliche Gesundheit im Vordergrund stellen. Sonst hätte Max zum Beispiel nicht den Weg bis in die CFL gehen können und hätte auch nicht diese Erfolge haben können, die er gehabt hat. Und wenn man sieht, was inzwischen die Entwicklung des deutschen American Footballs insgesamt ist, wie viele Spieler inzwischen im College-Bereich sind, das hat natürlich auch mit der Athletik und der Ausbildung der Spieler zu tun.
Ja, das ist auch in jeder Sportart zu sehen im Prinzip, dass es werden ja immer neue Rekorde gebrochen, auch in Leichtathletik oder sowas. Das, irgendwo muss es ja herkommen. Die Trainingsmethoden werden immer besser, die Sportler werden athletischer und ja, irgendwas ist vielleicht auch im Wasser heutzutage, wer weiß.
Die werden ja alle immer größer. Also
Das auch, ja.
Ich sehe es ja, ich arbeite direkt gegenüber von dem Gymnasium. Ich kann mich zwischen die Achtklässler mischen und würde größentechnisch nie auffallen. Also das ist auch was anderes.
Ja, da, aber da du kannst du mir was erzählen. Du, meine Töchter sind 11 und 14. Na, also die Große wird jetzt in 2 Wochen 14. Die sind 1,68 Meter und 1,78 Meter als Töchter. Ja, also mit 11, okay. 1,68 oder knapp 1,68. Ja, das ist schon Wahnsinn. Ich meine, ich bin wahrlich nicht klein. Ihre Mama ist auch nicht gerade klein. Aber das hatte ich vor 10, 15 Jahren auch nicht so auf der Uhr, dass Mädchen so schnell so groß werden.
Ja, kleiner Funfact dazu. Mein Sohn ist in der 2. Klasse und war letztens zum Bowling spielen und da fragten die Mutter so wegen Schuhen ausleihen. Und da sagte die eine Mutter von einem anderen Kind, ja, mein Sohn hat die 41. Ja. Und ich gucke ihn so an und denke so, willst du meine alten Schuhe haben? Die habe ich auch gerade und immer noch.
Also 2. Klasse, wie alt ist man dann? 9 oder so?
8, also er wird jetzt 9, ja. Das andere Kind, ja. Aber er hat halt die 41 und ich denke mir so, was zum?
Ja. Ja. Ja, da steckt wirklich was im Dresdner Wasser anscheinend.
Ja. Zurück zu Max Zimmermann noch mal kurz. Muss ich ja sagen, das sind halt, was du so alles angesprochen hast, ja Punkte, die liest man ja nirgendwo. Die sieht man in keiner Statistik, die sieht man auch eigentlich nur auf dem Feld, wenn man halt wirklich hinguckt, ne, dass er Spieler, Gegner bindet, dass er einfach ein guter Blocker ist, aber dass er halt ein guter Teamkollege ist und ein Leader in der Kabine, das sieht man halt nirgendwo, wenn man nie im Team drin ist. Und deswegen finde ich es halt immer wieder schön, wenn wir Gäste von anderen Teams mit einladen können, die dann eben solche Anekdoten auch mal zeigen können oder erzählen können.
Ja, genau, das ist wie mir fällt jetzt gerade ad hoc das Beispiel Yassan bei uns ein, Yassan Nasser, unser Running Back, jetzt momentan auch Starter, weil Nico gerade eine Verletzung mit sich rumschleppt. Ich weiß auch nie, ob Nico oder Yassan starten wird, aber der ist halt auch schon immer da, der hat auch mal eine ganze Saison gestartet und wenn der andere Quarterback, der Import oder sowas, der vor ihm ist, ausfällt, dann ist er da und man sieht das jetzt eben auch nicht so in den Statistiken.
Du meinst der andere Running Back? Das Quarterback gesagt.
Ach so, ja, richtig. Ach,
ja, Yasser hätte ein bisschen Schwierigkeiten, über die Offense-Line zu gucken. Also als Running Back ist das ganz gut, wenn man nicht ganz so riesig ist, aber als Quarterback hilft es durchaus.
Der ist halt auch schon sehr lange im Verein und der trainiert halt auch die Jugend mit und so. Also das sind so wirklich die Bindeglieder in so einer Mannschaft, die da ganz wichtig sind, die auf einem Statsheet gar nicht immer so vorkommen.
Wichtig ist auch, weil du sagst, das Vorbild oder so lange im Verein, der bildet natürlich dann auch was ab für die Jugendlichen, die in das Team kommen. Ne? Also die 10, 12, 14-Jährigen, die in der C-Jugend, in der B-Jugend oder auch in der GFL Junior spielen, da sieht man ja. Und das ist genau das, was wir zeigen wollen, was wir mit unserem Weg, den wir jetzt gegangen sind, ganz klar an unsere Jugend weitergeben wollen. Ihr habt hier eine Chance. Ne? Wir bilden euch aus. Ihr seid bei uns auf Erfolg ausgerichtet. Also die sollen Erfolg haben. Das ist nicht nur, kommt mal zum Training und amüsiert euch ein bisschen, sondern bei uns ist auch der Erfolggedanke schon im Jugendbereich. Sieht man ja auch an den Ergebnissen, die wir in den letzten Jahren eigentlich durchgehend haben. Und da ist es natürlich dann auch eine Möglichkeit, den Leuten zu zeigen, schau dir Max Zimmermann an. In eurem Fall schau dir Yasser an. Und so eine Sachen, die Türen zu öffnen, ist das eine, aber man muss natürlich auch durchgehen wollen. Und dieses Wollen lernen die dann schon mit 16, 17, vielleicht auch schon mit 15, um da hinzukommen.
Das ist, ja, also genau, Vorbildfunktion ist einfach das A und O, was dann immer noch mit reinspielt. Wenn wir nochmal auf die andere Seite vom Ball bei euch gucken, Wir haben ja jetzt viel über die Offense und die Spielmacher und Skill Positions da geredet. Eine Skill Position auf der Defense-Seite, der Linebacker bei euch, auch ein ganz großer Name, der letztes Jahr leider früh ausgefallen ist. Donovan Hayden kehrt zurück. Ich denke, das ist ja auf jeden Fall auch einer der Leistungsträger in der Defense.
Definitiv. Und wir haben diesmal auch relativ früh mit Donovan schon gesprochen, weil wir auch seine Einstellung vom letzten Jahr schon kannten. Selbst mit seinem Armbruch, als er sich der letztes Jahr verletzt hat, ist er auch eine ganze Zeit lang noch hier geblieben und hat geholfen beim Coaching. Und er ist auch so derjenige, wo wir wissen, eigentlich ist das gar kein klassischer Linebacker. Der ist ja eher mehr so ein Defense-Back, Strong Safety, wie man ihn früher kannte. Das heißt also eigentlich ein Passverteidiger, der nach vorne rutscht. Aber wir haben das große Glück, dass wir mit Marcel Steffen und mit Ben von Mühlendorfer auch zwei und Pit Pivon drei gute deutsche Linebacker haben, wo wir rotieren können und wo wir Donovan dann auch flexibel einsetzen können. Wir können ihn in die Passverteidigung droppen lassen, wir können ihn aber auch in den Pass Rush schicken, beziehungsweise gerade auch gegen den Lauf früh durch die Line schicken, weil er unheimlich schnell liest, was da passiert. Er sieht das Spiel gut, er liest es gut und er hat die physischen Fähigkeiten und athletischen Fähigkeiten, auch mal einen Running Back oder einen Wide Receiver hinterher zu rennen und ihn noch zu kriegen. Und das ist auf jeden Fall eine Variante, wo wir sagen können, gerade wenn man jetzt nicht körperlich so überragend aufgestellt ist, das heißt, wir haben jetzt nicht die riesen Defense-Line, wir haben jetzt nicht die Monster-Linebacker an Positionen, also beziehungsweise an Körpergewicht oder an Größe, da musst du halt mit Schnelligkeit arbeiten. Ne? Speed kills, sagen ja auch einige und haben einige als Philosophie. Und wenn du dann halt gerade gegen eine relativ passlastige Liga, wie wir inzwischen ja geworden sind in der GFL, spielst, dann ist es von Vorteil, wenn deine Linebacker auch covern können und dann auch mal aus dieser Cover-Position auch mal den Quarterback unter Druck setzen können. Deswegen sind wir sehr, sehr froh, dass Donovan hier ist. Er hat natürlich auch die Aufgabe, in der Defense der Leader zu sein und macht das sehr, sehr gut und hat auch auf dem Feld seine Energie wirklich gut gebündelt, wo wir genau das von ihm bekommen, was wir auch erwarten. Und er führt die junge Defense, die wir haben, relativ gut an und in den entscheidenden Situationen. Also wir geben ja eine Menge Yards ab, wir geben auch eine Menge Punkte ab. Aber in den entscheidenden Situationen haben wir gerade in den letzten drei Spielen immer den Stop setzen können oder mal den Turnover sogar setzen können, um die Spiele dann auch zu gewinnen. Ich weiß es nicht, ob es am Wochenende wieder klappt. Ich schätze Dresden stärker ein als die letzten drei Mannschaften, die wir gespielt haben. Heimvorteil darf man auch nicht unterschätzen. Und wir spielen dieses Jahr nur einmal gegen Dresden. Also wir haben ja kein Rückspiel. Deswegen wird es noch mal besonders sein, das Spiel. Ich hoffe ein bisschen, dass Dresden vielleicht sagt, ja, die jungen Burschen, die sind gar nicht so stark oder die unterschätzen wir mal ein bisschen. Kann man immer so dahin sagen. Aber ich glaube, nach den drei Siegen wird keiner auf die Idee kommen, von sich aus zu sagen, ja, Berlin schlagen wir mit links. Da braucht man nicht richtig aufpassen.
Das stimmt. Also ich denke auch nie, dass unsere Offense, beziehungsweise das Team an sich da irgendwie jemanden unterschätzt. Zumal unsere Offense ja leider immer noch ein bisschen, denke ich mal, dem eigenen Anspruch hinterherhängt. Wir haben zwar bisher alles gewonnen, aber sicherlich ist da noch Luft nach oben, was die Spielfreude der Offense angeht.
Genau, also definitiv ist unser Prunkstück dieses Jahr die Defense und unsere D-Line auch insbesondere. Und ja, also wie Marco sagt, die Offense wurde auch schon, kritisiert, aber wurde herausgestellt, dass es da nicht so ganz flüssig läuft. Und ich glaube, dass die jetzt auch hungrig langsam sind und eben das Gegenteil beweisen wollen. Aber Roman, was denkst du denn, was könntet ihr denn machen oder wo sind da eure Stärken, die vielleicht bei uns einen Nerv treffen, wo ihr Chancen seht, uns irgendwie zu schlagen oder mithalten zu können oder wie auch immer?
Ja, wir müssen auf jeden Fall geduldig spielen. Wir dürfen uns nicht aus dem Rhythmus oder aus der Ruhe bringen lassen. Gerade, ich rechne damit, dass Dresden, obwohl, du sagtest, die Offense funktioniert noch nicht so. Man muss ja sehen, wo sie vom letzten Jahr herkam, was das für eine Power-Offense war.
Und ja, das stimmt.
Da ist man ein bisschen verwöhnt und ist vielleicht hat den Anspruch, dass es so weitergeht, aber es gab ja auch viele Wechsel. Quarterback weg, Wide Receiver weg, noch ein Wide Receiver weg. Ne? Und das sind Situationen, die musst du halt erstmal umsetzen. Und Dresden hat eigentlich die gute Geschichte, immer wieder gut zu scouten und gute Leute zu holen. Es gab zwar auch den einen oder anderen, der dann vielleicht irgendwann mal negativ aufgefallen ist, aber da gab es einen Quarterback, glaube ich mal, der weit in Erinnerung geblieben ist. Aber generell ist Dresden halt ein sehr, sehr gut gescoutetes und ein sehr, sehr gut gecoachtes Team. Und wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht aus der Ruhe bringen lassen, gerade wenn wir früh in Rückstand geraten oder vielleicht auch mit ein oder zwei Touchdowns in Rückstand geraten, dass wir wissen, wir haben unsere Chancen, wir haben unsere Spielzüge. Ich denke mal, dass wir, ich meine, Dresden hat eine ganze Menge gesehen von uns in den 5 Spielen. Da haben wir weniger gesehen bisher, was wir spielen können. Wir können sehr, ich denke mal, sehr gut das Kurzpassspiel spielen, weil wir viele Receiver haben, die auf Dauer nicht alle 5 gecovert werden können, wenn alle 5 auf Passrouten gehen. Da haben viele Mannschaften Probleme. Da wird aber unser Problem sein, das zu erkennen, welcher Receiver dann frei ist. Ist es der Running Back? Ist es der Slot Receiver? Ist es der Wideout? Da müssen wir dann halt auch schnell reagieren. Und ich glaube, bei der Nervosität sind wir inzwischen drüber hinweg. Das brauchen wir nicht mehr uns als Ausrede gelten lassen, sondern die Mannschaft hat sich inzwischen gefunden und weiß, dass sie GFL-Football spielen kann. Wir müssen halt geduldig spielen. Wir werden, denke ich mal, schon unser Laufspiel auch noch einigermaßen nach vorne bringen wollen. Da hat die Offense-Line bisher eine sehr gute Arbeit geleistet. Crispy hat schon 2x über 100 Yards erlaufen alleine. Dazu kommt dann immer noch, dass unser Quarterback, egal wer es war, auch nochmal entscheidende Yards gelaufen hat und Niklas dann auch ab und zu noch dabei war. Dazu kommen unsere Wide Receiver, die auch ins Laufspiel eingebunden werden können. Egal, ob es Mylan, Max oder CJ ist. Alle drei sind dann auch mal in der Lage, einen Sweep zu laufen oder so einen Jet-Sweep. Deswegen denke ich mal schon, dass unsere Offense das ein oder andere Pünktchen da machen wird und die Drives machen wird. Es kommt sehr wahrscheinlich darauf an, wie unsere Defense mit der Offense von euch umgehen kann. Kann sie mit der, ich denke mal, schon sehr starken O-Line das Maß aufnehmen? Ja? Also das kommen wir an den Quarterback ran oder können wir zum Beispiel auch an den Receivern dranbleiben? Können wir Druck kreieren? Können wir vielleicht mal über den einen oder anderen Blitz, den wir in den letzten Wochen eigentlich immer erst in der zweiten Halbzeit wirklich gezeigt haben. In der ersten Halbzeit sind die Blitze meistens sehr wenig gecallt worden und dann auch nicht wirklich effektiv durchgekommen, können wir den Druck da ein bisschen aufbauen. Das wird auch eine interessante Sache sein. Und können wir vielleicht unsere Defense-Playmaker so in Position bringen, dass sie Bälle wegschlagen können oder im besten Fall sogar Turnover kreieren können. Das wird wichtig sein. Also wir müssen sehen, dass wir wenig Fehler machen und den Gegner zu Fehlern zwingen. Das ist zwar eine Phrase im Football, das gilt für alle, aber das gilt für uns umso mehr, weil wir werden nicht jeden Gegner oder gerade Dresden und Braunschweig, weiß ich jetzt noch nicht so genau, wie stark die wirklich sind nach dem Quarterback-Wechsel, aber wie Potsdam zum Beispiel, werden wir nicht jeden Gegner dann unsere Punkte noch reindrücken können, wenn sie selber viele Punkte machen. Und das wird die Hauptaufgabe sein.
Ja, dann sind wir mal gespannt, ob am Wochenende der 13. Sieg für Berlin oder die 15. Niederlage am Ende in der ewigen Tabelle verewigt wird, ja, doppelt gemoppelt. Egal. Weil du es gerade sagtest, Hendrik, euer Quarterback ist auch manchmal für notwendige Yards gerne selber gelaufen. Ich finde das immer schön, wenn man nur die Statistiken liest und die Spiele jetzt nie so aktiv verfolgt hat. Hendrik hat halt 4 Yards netto Rushing und hat 2 Touchdowns erzielt dadurch. Also das ist einfach schön anzusehen, auch wenn er sicherlich deutlich mehr gelaufen ist. Aber manchmal geht es ja leider für einen Quarterback auch mehr nach hinten als nach vorne.
Ja, weil ja auch jeder Sack als Minus-Lauf-Yards zählt.
Genau.
Ist das halt immer mal schnell, dass er auch keine guten Zahlen hat. Aber was man nicht vergessen darf, er hat in den entscheidenden Situationen, gerade gegen die Rebels zum Beispiel, einen sehr, sehr schönen Lauf-Touchdown gemacht, wo wir an der, ich glaube, 8-Yard-Linie waren. Alle haben damit gerechnet, dass der Running Back den Ball bekommt und er behält ihn im Bootleg und geht untouched in die Endzone. Also, und das ist auch so ein Ding, was ein junger Quarterback nicht immer unbedingt schon kann, dieses Verkaufen des Spielzugs und dann auch die Fähigkeit hat, einigermaßen zu laufen. Also ich habe auch schon Quarterbacks gesehen, die deutlich langsamer sind als er. Er hat eine gewisse Athletik und ist tough, auch wenn es darum ging, durchzuspielen, weil die Verletzung der Rippe war schon gegen die Rebels aktiv. Ja? Also da hat er sie schon gehabt und er hat trotzdem das Spiel bis zum Ende durchgespielt und in den letzten 2 Minuten das Ding noch umgedreht mit seiner Mannschaft. Also das muss man auch erstmal sehr, sehr groß und lobend erwähnen. Das siehst du natürlich auch in keiner Statistik. Ja? Also das weiß auch keiner. Wir wussten es auch erst im Nachhinein, dass er sich da verletzt hat. Er hat uns das auch nicht wirklich gesagt. Deswegen Hut ab davor, dass man auch diese Möglichkeit hat, aber jetzt ist es unsere Aufgabe, ihn auch zu beschützen. Wenn es noch nicht hundertprozentig fit ist, dann werden wir ihn auch nicht spielen lassen.
Wunderbar. Na dann, sind wir mal gespannt. Und bevor wir dich herausschmeißen, du kannst dich sicherlich noch erinnern, es gibt noch dieses ominöse Tippspiel. Mhm. Auch dieses Jahr ist es wieder da. Du tippst ja auch fleißig in der Red Zone App mit. Ich habe gesehen, du bist da sehr erfolgreich. Ich bin, glaube ich, momentan Platz 17 oder so. Thorsten Sell schlägt sich ganz gut. Er ist, glaube ich, auf 4 jetzt aktuell. Ich weiß gar nicht, wo du gerade unterwegs bist. So weit runter gescrollt habe ich nie.
Ja, ja. Ich gucke gerade aktuell parallel. Kein Problem. Ich habe sehr, sehr schlecht angefangen. Weil ich
und dann stark nachgelassen. Ich kenne das von mir.
Nee, dann eher sogar ein bisschen aufgeholt. Also ich bin jetzt auf Rang 46. Also ist okay. Hab den immerhin JD schon hinter mir gelassen, meinen ehemaligen Adler-Kollegen, und habe die letzten zwei Spieltage relativ gut getippt, wenn ich mir das anschaue. Also ich bin jetzt langsam in Form gekommen. Ich habe jeweils nur zwei falsche Ergebnisse in den letzten beiden Spieltagen gehabt, inklusive GFL und GFL 2. Also das geht. Und ich werde natürlich jetzt nicht auf die Dresden Monarchs tippen, also das ist klar.
Ja, das ist natürlich vorteilhaft für mich, da komme ich wieder ein Stück weg von dir. Mein Ziel ist es, Thorsten Sell einzuholen, egal wo ich am Ende lande, Hauptsache ich bin vor Thorsten.
Ja, die Saison ist auch lang, keine Sorge.
Ja, und die GFL 2, die ist Rätselraten für mich, ich kenne mich da leider überhaupt nie aus. Ja,
das ist für mich auch eine Wundertüte, gerade mit den relativ vielen Mannschaften, die noch nicht so lange in der GFL 2 sind. Ein paar kennt man ja, aber Gießen Gold Dragons,
Gießen Gold Dragons heißt die, glaube ich. Ich mag die Montabaur Fighting Farmers einfach, weil das so ein schöner Name ist.
Ja, aber die habe ich noch nie spielen sehen live, deswegen kann ich das auch nicht beurteilen.
Ja, aber zurück zu unserem Tippspiel hier. Ja, Erik, komm.
Ja, ich nehme mal, was habt den Anfang. Ich würde sagen, unsere Defense wird wieder einen super Job machen. Ich gehe nie von mehr als 10 Punkten für die Adler aus und ich sag mal ganz stumpf, dass wir zwei Touchdowns mehr machen und dann bei plus 14 landen.
Klassisch plus 14. Roman, möchtest du noch mein Ergebnis hören oder willst du in unsere goldene Mitte?
Nee, mach ruhig, tun? Mach ruhig. Ja. Ich hau ja sowieso in die andere Kerbe.
Also, ich muss sagen, wir werden natürlich gewinnen. Davon ist auszugehen. Wie hoch ist natürlich jetzt schwierig, weil die Adler ja doch nur auch eben einen Aufwärtstrend auf jeden Fall gezeigt haben in den letzten drei Spielen und mit drei Siegen im Petto auch mit einer breiten Brust ankommen. Aber da ich krumme Ergebnisse mag, sage ich, das wird ein plus 16. Wie auch immer wir dorthin kommen, aber ein plus 16 sehe ich.
Okay, ich mache es mal ganz konkret. Ich glaube, wir werden einen Extrapunkt verschießen, weil da sind wir nicht besonders stark. Und ihr werdet mindestens einen Field Goal schießen. Und deswegen geht es 27-24 für uns aus.
Okay. Also ein minus 3 sozusagen.
Ja. 27-24. Ja, trotzdem notiert. Aber PATs verschießen, da sind wir irgendwie
dieses Jahr
auch ab und zu mal ganz gut drin dieses Jahr.
Ja, aber ich glaube, Florian Finke heißt der, ne, bei euch?
Ja, ja.
Der hat doch alles getroffen bisher, oder? Nee, also jedenfalls Field Goals hat er alles getroffen.
Field Goals, glaube ich,
ich glaub, das könnte sein. Gegen Braunschweig hat er, glaube ich, auch ein Field Goal missed, aber da bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. Aber PETs ist dies ja irgendwie ein bisschen der Wurm drin.
Ich glaube, ja, zwei oder so, die dann
hingingen. Ja, egal. Ja, aber dann schauen wir mal, ob alles klappt am Wochenende. Roman, bist du in Dresden zu Gast? Oder?
Ja, ich werde da sein und werde natürlich an der hoffentlich dann nachher an der Seitenlinie mitfeiern können, wenn mein Ergebnis richtig ist.
Nein, ja, du willst an der Dresdner Seitenlinie feiern? Das wundert mich.
Nein, ich habe ja gesagt, wenn mein Ergebnis richtig ist.
Ach so.
Also, muss ich schon zuhören, wenn ich was sage. Nein, also ich werde auf jeden Fall da sein und werde natürlich auch mit die Gelegenheit nutzen, mit Jörg ein bisschen mich zu unterhalten, Jörg Dressner, weil wir da im GFL-Bereich ja auch gut zusammenarbeiten wollen und das auch über Jahre hinweg schon tun. Da kommt mein ganz großes Kompliment an den Herrn, der ja auch sehr viel sich engagiert, auch im GFL-Verband, also beziehungsweise in diesem Verein. Und da haben wir bestimmt das eine oder andere zu besprechen, wenn er dann mal eine Minute Zeit hat. Und ansonsten werde ich eigentlich hoffentlich ein schönes Spiel bei euch auf eurem netten kleinen Rasen sehen. Ich würde ja sehr gerne auch zur Eröffnung des neuen Stadions kommen. Mal gucken, wie ich das zeitlich hinkriege und ob ihr es zeitlich hinkriegt, das Ding rechtzeitig fertig zu machen.
Ja. Wir werden nochmal bei der Stadt vorfühlen.
Ja, genau. 1.9. ist die Eröffnung des neuen Stadions.
Geplant, genau. Ja, ja.
Geplant.
Ich habe jetzt gerade.
Sollte auch schon letztes Jahr mal sein, also von daher, ja.
Wir haben hier in Berlin sehr viel Erfahrung mit solchen Sachen. Ja. Berlin und Umfeld, sage ich dazu nur. Also,
es soll ja zum Glück kein Flughafen werden, da geht's.
Ja, aber selbst unser kleines Stadion, Stade Napoléon, wo wir trainieren, hat gerade mal nur 8 Jahre gedauert, bis wir dann endlich den Kunstrasenplatz bekommen haben. Und jetzt warten wir seit 4 Jahren darauf, dass unser Funktionsgebäude endlich mal in Auftrag gegeben wird, wo uns schon gesagt wurde, es ist schon alles da, wir haben Auftragnehmer, es wird schon alles passieren. Nee, jetzt ist noch nicht mal ausgeschrieben worden. Also Ja, deswegen sage ich ja, mal gucken, was da kommt. Aber ich werde auf jeden Fall gerne an die Bernsdorfer Straße kommen. Ich finde mich das auch ein kleines süßes Schmuckstück.
Das sehr stimmt schön wohl. Leider werden wir uns da nie sehen können, denn wir sind beide nicht beim Spiel. Wir sind auf dem Festival unterwegs und müssen dann irgendwie auf dem Handy gucken oder sowas.
Aha, okay. Ja. Was gibt's für ein Festival?
Das Hurricane.
Okay, das kann ich verstehen. Da kann man das mal machen. Ich war ja zu Beginn der Saison auch nicht bei unserem Heimspiel dabei, weil ich leider nach Malle musste und da ein bisschen auch ein bisschen das, gucken musste, dass
das
da
alles nützt ja nichts. Ist ja auch nur einmal im Jahr.
Ja, das ist richtig.
Bei
das
mir dreimal, aber okay.
Egal, Malle ist nur einmal, das weiß jeder. Ja, genau. Wunderbar. So, dann werden wir dich jetzt hier in deinen Feierabend heute verabschieden und wir freuen uns auf jeden Fall aufs Wochenende und schauen mal, wer am Ende recht behalten wird.
Das sind wir sehr gespannt. Danke für die Einladung und immer wieder gerne. Bis demnächst.
Ja, vielen Dank.
Danke nochmal. Mach's gut. Ciao. Tschüss.